Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Philipp Pieper. Er ist Co-Founder bei Swarm. Das ist eine Plattform für das Trading von Tokens mit einem DeFi-Hintergrund, DeFi-Hintergrund. Wichtig ist hier, und das ist auch bemerkenswert, dass letztendlich eben auch Aktien dort abgebildet werden. Das ist neu. Und insofern sprechen wir hier mit einem wirklich absoluten Blockchain-Profi aus dem DeFi- und Tokenisierungsbereich. Ja, Philipp, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist schon ein Blockchain-Urgestein, ein Senior-Krypto-Profi, könnte man es so nennen, mit deiner Firma. Aber vielleicht stellst du dich an der Stelle mal selber vor. Wer bist du und was macht ihr bei Swarm?
Also, Urgestein, das würde ja bedeuten, dass ich tatsächlich irgendwie seit dem Satoshi White Paper schon dabei bin. Das ist nicht der Fall. Also, das
Okay,
wäre
gut.
schön. Das wäre schön. Aber, also ich bin vielleicht ganz kurz zu mir persönlich. Ich habe so zwei Leben. Das eine ist sozusagen in der Corporate Welt. Da war ich unter anderem eben bei der Deutschen Bank, habe da Private Equity gemacht, war bei Allianz und habe da Portfolio Management gemacht. Bin dann aber in die Startup-Welt eingetaucht und habe dann erst Firmen gegründet, die mit im Medienbereich sind. Also habe einen Datenprovider gegründet, der dann nachher von Comscore gekauft wurde. Dann habe ich einen Buyout gemacht von einer Firma, die wir letztes Jahr an die New York Stock Exchange gebracht haben, wo wir auch so einen Out-of-Home-Entertainment-Service gebaut haben. Aber dann habe ich mir andere Dinge angeschaut, die ich kaufen könnte. Und unter anderem habe ich dann in 2015 versucht, eine Firma zu kaufen, die wahrscheinlich dir und anderen geläufig ist, nämlich BitTorrent. In dem Zusammenhang hat der Gründer, der Bram Cohen, der ja später dann Chia gegründet hat, hat mich dann sozusagen in dieses Rabbit Hole, das berühmte, eben reingedrückt. Und dann hat er mir so erklärt, wie Blockchain funktioniert und er hat mir erklärt, was er da so vorhat, etc. Das waren alles für mich damals böhmische Dörfer. Ich hatte so ein bisschen damit rumgedabbelt, aber das war wirklich nicht in der Intensität. Also 2015, 16 war so der Time, wo ich dann auch innerhalb von Palo Alto umzog und dann neben so ein Crypto Community Haus zog. Und da waren allerlei interessante Leute von Ethereum und von Dash und von Gnosis, die da umherschwirrten. Und genau, seitdem in dem Space und auch dediziert in dem Space. Wir haben dann angefangen, 2017 ein Projekt, nämlich Swarm, wieder neu zu beleben, was vorher auch schon mal versucht worden war, damals als Open Source und DAO Community. Und zwar, da ging es wirklich darum, wie kann man eine Token-Infrastruktur schaffen, die eben echte Assets irgendwo auf die Blockchain abbildet und dann eben alle Vorteile nutzbar macht. Und damals haben wir noch sozusagen uns rein auf diesen Issuance-Bereich fokussiert, was aber dann klar wurde, dass ohne Sekundärmarkt es nicht funktioniert. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland in 2018, wurde dann relativ schnell klar, dass Europa ein interessanter Markt für das Ganze ist und dann plötzlich Deutschland um die Ecke kam mit der Anpassung des KWGs in 2020 und wir dann eben in den regulatorischen Prozess reingingen, eben zumindest eine Infrastrukturkomponente im Sekundärmarkt irgendwie darstellen zu können. Und dann haben wir das in DeFi gemacht. Und was wir heute machen, sind zwei Businesses. Das eine ist, dass wir Tokenisierung von Stocks und Bonds machen. Und die Targetkunden dafür sind halt so Stablecoins und Treasuries, die irgendwie belastbare Assets brauchen. Also die insolvenzgeschützte Assets haben wollen, die auf Tokenbasis funktionieren. Und das zweite Business, was wir haben, ist dann damit verknüpft, dass wir eben diese ganze Tokenisierungs- und Trading-Infrastruktur eben lizenzieren an Leute, die da draußen im Markt irgendwelche Sekundärmärkte brauchen. Und da sind die Kunden alle Tokenisierungsprojekte, die im Moment sozusagen auch wieder erneut eben in dem Markt unterwegs sind. Und das geht von Fund Administrators bis hin zu Musikplattformen in verschiedensten Formen, ja. Also das ist eine sehr breite Range von Leuten, die eben da mit uns interagieren.
Okay, also das bedeutet nochmal zusammengefasst, ihr seid eine Handelsinfrastruktur und Tokenisierungsinfrastruktur für, das müsstest du nochmal ausführen, also für verschiedene Assets. Ja, du hattest Aktien genannt, du hattest Musikrechte genannt und so weiter. Vielleicht hast du ein, zwei, drei Beispiele, die du ausführen könntest, die vielleicht auch in der Presse waren, wo man sich genau anschauen kann, was ihr da genau gemacht habt.
Ja, also Erstmal ist ja sozusagen mit dem regulatorischen Rahmen, der ja dann in Deutschland zunächst anfing und jetzt auch in der MiCA und in der MiFID natürlich weiter fortgeführt wird, ist ja erstmal das Konzept des Kryptowertes weiter spezifiziert worden. Und Kryptowerte ist ja alles von einem Payment-Token bis Utility-Token, aber eben auch Security-Token. Also das sind einfach, die Token können halt mit verschiedenen Rechten verknüpft sein. Und damit verknüpft ist halt, wenn das alles sozusagen Finanzkonstrukte sind, Finanzinstrumente sind in verschiedener Güte, dann muss es halt regulierte Marktplätze geben, auf denen diese getradet werden können. Und da haben wir uns dem Ziel verschrieben, eben da einer der Trading-Infrastrukturen zu sein. Und nach meiner Kenntnis ist das noch nicht vielen gelungen, in Europa eben eine solche regulierte Trading-Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Das, was wir konkret da machen, ist, und das kann man auf swarm.com, kann man sich das anschauen, ist, dass wir jetzt selber auch gegeben haben, eben tokenisierte Stocks. Da kannst du zum Beispiel einen tokenisierten Tesla-Token kaufen, der wirklich eins zu eins darunter eben Tesla-Aktien hat, die auch hinterlegt sind und die insolvenzgeschützt eben mit dem Token verknüpft sind. Und dann kann man sozusagen auf diese Plattform kommen, kann Onboarding machen, kann dann den Tesla-Token kaufen und kann auch später den redeemen. Also das heißt, das darunter liegende Wert entweder selber einlösen und den Wert eben dann haben oder eben dann selber auch die Tesla-Aktie irgendwie sich auf sein Depot eben überweisen lassen.
Sehr spannend. Das ist die Aktie quasi dann auf einem Blockchain-System. Ja. Kann das jeder? Ist es quasi permissionless oder ist das nur für Leute, die sich vorher anmelden? Beides wäre ja denkbar. Oder ist das eine vielleicht momentan noch die kleine Lösung und wenn dann die Lizenzen und die Regulatorik und alles weitergeht, dann kommt die große Lösung eben später hinterher?
Das weißt du genauso gut. Wir reden hier von Wertpapieren und oder wertpapierähnlichen Konstrukten. Das heißt, wir unterliegen natürlich auch dem GWG und wir unterliegen natürlich gewissen Rahmenbedingungen. Das heißt, man kann nicht eine Aktie besitzen, wenn man nicht vorher qualifiziert wurde. Das heißt, wir müssen genauso wie andere, müssen wir natürlich die Nutzer, die bei uns auf der Infrastruktur unterwegs sind, müssen wir qualifizieren. Wenn sie von der Bank kommen, dann können wir natürlich über verschiedene KYC-Sharings oder Ähnliches natürlich auch nachdenken, wenn die Partner auf der anderen Seite Banken sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir die Leute kennen und qualifizieren müssen und entsprechend dem GWG das machen müssen, also dem Geldwäschegesetz. Wir selber haben gewisse Territorien, die wir sozusagen vom Kundenstamm eben abdecken. Das ist auch bei uns nachzulesen. Und natürlich prominent, die wir nicht abdecken. Und dazu gehört zum Beispiel, wir nehmen keine US-Personen, wir nehmen keine kanadischen Personen, wir nehmen natürlich niemanden, der aus irgendwelchen OFAC-Countries kommt, also das heißt die geblockten schwarzen Schurkenstaaten. Also es gibt da gewisse Einschränkungen und das ist auch natürlich so, dass wir das auch in der Token-Infrastruktur und der Trading-Infrastruktur so abbilden müssen. Aber okay. Wenn man qualifiziert ist, um das nur mal klar zu machen, dann ist es eigentlich so wie im DeFi-Umfeld. Dann ist der Rest relativ permissionless, weil sozusagen, wenn man qualifiziert ist, auf dieser Infrastruktur unterwegs zu sein, dann kann man mit verschiedenen Freiheitsgraden genau das Gleiche machen, was man so in der normalen DeFi-Landschaft auch so tut.
Ja, spannend. Also was sagen denn die existierenden Firmen dazu wie Clearstream oder Deutsche Börse, weil ihr ja eigentlich quasi deren Abbildung einer Aktie nachgebaut habt?
Naja, da muss man fairerweise sagen, wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt in die Dimension der Clearstream reingehen, weil hier haben wir erstmal angefangen, sozusagen die Tokenisierungs-Use-Case auch zu demonstrieren und zu zeigen, dass man natürlich jetzt über so eine Infrastruktur andere Dinge machen kann, die man im traditionellen Umfeld nicht machen könnte. Dahinter liegt immer noch eine Aktie, die auch unter anderem auf Clearstream auch gecustodied wurde. Ja, das heißt, der darunter liegende Layer an der Central Custodian Layer und verzeih, wenn ich hier Englisch und Deutsch immer wieder zusammenbringe, aber das
gerne,
ist
mache ich auch so.
Ja. Ja, genau. Also wir müssen mit Denglisch leben, glaube ich, in dem Market hier. Das darunter liegende Layer, das ist noch nicht so weit, dass das tatsächlich auch digitalisiert werden kann. Wir haben die zarten Pflänzchen jetzt gerade in Deutschland, wo ja das EWPG, also das elektronische Wertpapiergesetz, eben beschieden wurde. Das heißt, da unter gewissen Bedingungen eben elektronisch auch Wertpapiere begeben werden können. Aber das ist natürlich noch nicht so weit, dass das komplett durchgängig über alle Asset-Klassen schon passieren kann. Also wir Wir glauben sehr, dass das natürlich so einer der kritischen Punkte ist, die wir zukünftig auch verbessern können, auch der Transparenz halber. Aber das können andere lösen. Wir können nicht alles gleichzeitig machen.
Okay, und wo geht die Reise hin? Also ist das, was ihr macht, ist ja wirklich ganz neuer Boden. Ja, ist das quasi etwas, was auch durch das DLT-Pilot-Regime nochmal, weiß ich nicht, sich regulatorisch vereinfachen könnte, weil ihr könnt natürlich nicht schneller sein als die Regulatorik. Ja, wenn die Regulatorik und der Markt bestimmte Dinge ermöglichen, dann müsst ihr das letztendlich so hinnehmen und ihr könnt euch nicht selbst überholen sozusagen. Ja, also ihr habt ja jetzt ja einige Tokens auf eurer Plattform und ihr könntet theoretisch noch 5.000 weitere Tokens draufbauen, ja, 1.000 Tokens, 4.000 Aktien, Bonds, theoretisch alles. Aber ist der Markt schon da? Weil oftmals hört man ja, dass auf der Investorenseite die Leute entweder in Krypto investieren wollen oder in gar nichts oder also beziehungsweise eben dann auf die traditionelle Weise in ETFs oder sowas. Also das heißt, gibt es quasi Nachfrage für Aktien in dem DeFi-Umfeld? So kann man die Frage vielleicht nochmal präzisieren.
Genau, also da waren jetzt irgendwie 3 oder 4 Fragen drin. Also ich versuche mal sozusagen der Reihe nach irgendwie vielleicht dem gerecht zu werden. Also erstmal, lange Zeit war eben, ist immer das Jahr des sogenannten Security Tokens oder das Jahr der Digital Security oder das Jahr von irgendwelchen Tokenisierungsprojekten. Und natürlich hat in den vergangenen Jahren eben immer irgendwelche Elemente haben gefehlt. Entweder war die Regulatorik nicht klar genug, das heißt die rechtliche Belastbarkeit, um einen echten Wert mit der tokenisierten Version eben zu verknüpfen, war etwas schwierig. Oder dann war die Schwierigkeit eben, wie kreieren wir einen Sekundärmarkt, der belastbar ist und der da tatsächlich auch regulativ auch das erfüllt, um das traden zu können und nicht alles wieder umdrehen zu können. Also ein Beispiel da eingefügt. In Amerika haben wir sehr stark natürlich dann von der Seitenlinie auch gesagt, hier T0 und Open Finance und ihr könnt das alles machen. Da ist viel Geld reingeflossen an der Stelle auch, um das irgendwie hinzustellen. Aber am Ende des Tages haben die nur zentralisierte Systeme erstellen können, die dann am Ende des Tages auch abgebildet werden müssen auf eine Central Custodian Infrastruktur. Das heißt, es macht auch gar keinen Sinn an der Stelle, dann überhaupt eine Blockchain zu verwenden, weil da reden wir über einen vertikalen Stack, der dann auch gar nicht wirklich die Benefits der Blockchain überhaupt ausnutzbar macht. Das heißt, die Aktien oder die Wertpapiere, die man auf einer T0 getradet hat, die konnte man gar nicht auf einen anderen Exchange überweisen oder in seiner Wallet halten etc. Also da muss man sich die Frage stellen, was ist die Sinnhaftigkeit, wenn es dann so einen vertikalen Stack ist oder wenn es eine Sidechain ist, die das nur so macht, warum muss man dann überhaupt mit der Blockchain arbeiten? Aber ich glaube, wo wir jetzt hingekommen sind als Industrie und jetzt nicht nur wir als Swarm, sondern als Industrie, ist, dass wir tatsächlich viele dieser Elemente, dieser grundlegenden Strukturen weiter haben treiben können, so dass es tatsächlich heute belastbarer ist, als es noch vor einem halben Jahr war. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt erst in die Phase rein, wo Dinge belastbar sind, wo sie rechtlich so dargestellt sind, dass der Kunde sich darauf verlassen kann. Und dann im Folgeschluss, dass man überhaupt das dann in Erwägung ziehen kann, als Alternative zu anderen Assets, die natürlich auf der Blockchain gehandelt werden, irgendwie dann wahrzunehmen. So, und da ist eine Entdeckungsreise, sowohl für den Konsumenten als auch für die professionellen Player, die natürlich alle Wholesale Interesse an solchen Assets haben. Also mein Punkt jetzt an der Demand-Seite ist, wir sehen enormen Demand jetzt gerade von verschiedensten Enden des Ökosystems, entweder von Leuten, die Treasuries haben oder von zentralisierten Exchanges oder anderen Trading-Infrastrukturen, von Market-Makern, die alle immer irgendwo einen belastbaren Wert brauchen, um aus der Volatilität herauszugehen, temporär oder dauerhaft. Ja, und das sieht man auch so ein bisschen, dass in den letzten 6 bis 9 Monaten natürlich enorm viel auch an Arbeit gemacht wurde von der MakerDAO Foundation und anderen, dass eben diese sogenannten Real-World-Assets tatsächlich eingebunden werden in deren Konstrukte. Also wir sehen, dass das Volumen stetig nach oben geht und ich sag mal, mit diesen Use Cases kommt natürlich immer mehr auch dann sozusagen der breite Konsument, der aus der breiten Masse heraus dann sagt, okay, hier ist eine Alternative für mich. Warum soll ich USDC halten, wenn ich tatsächlich den Treasury Bill mit 4% halten könnte? Ja. Also, warum soll ich USDC die 4,5% oder 5% machen lassen? Warum kann ich das nicht direkt machen? Also, die Erkenntnis kommt so langsam, ja. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das das ist ein Demonstrationscase, um dann eben sozusagen die Möglichkeiten darzulegen, wie es jetzt für andere tokenisierte Assets sinnvoll ist. Also wie man einen Sekundärmarkt machen kann. Das fehlt ja immer. Das heißt, warum soll ich tokenisieren? Und da kannst du 80-90% der Benefits von Tokenisierung kannst du immer darauf zurückführen, dass irgendwo ein Sekundärmarkt existiert. Ob das jetzt Fraktionalisierung ist, ob das irgendwie Price Discovery ist, ob das 24/7 Tradability ist, ob das Immediate Settlement ist. All solche Themen, die leben davon, dass irgendwo ein Transfer, eine Price Discovery stattfinden kann. Das heißt, ein Sekundärmarkt muss es existent sein. Das heißt, jetzt, wo diese Elemente möglich sind und wir unter anderem sie auch möglich machen, kann der Tokenisierungs-Use Case ganz anders betrachtet werden plötzlich.
Ja, das macht Sinn. Also du hast vollkommen recht. Also am Ende des Tages bei die ganzen Benefits, Demokratisierung, liquide Märkte, schnelles Settlement und so weiter und so fort, kommt letztendlich immer wieder auf die Handelbarkeit zurück, so wie es uns das bei Ethereum und anderswo ja schon positiv aufgefallen ist. Und also was mich noch interessieren würde, ist quasi die ganzen DeFi-Treasuries oder Projekt-Treasuries, wo einfach auch das Geld quasi aufbewahrt wird für die Zukunft, ja, als DAO oder eben nicht als DAO. Fangen die schon an, quasi über eure Kanäle zu investieren? Weil man könnte ja annehmen, dass die in der Historie zunächst mal gesagt haben, okay, lass uns einfach mal den Dollar halten, das ist safe, der hält auch noch übermorgen. Andere haben sich vielleicht verzockt und haben dann Bitcoin und Tokens gekauft. Aber eigentlich würde man sich bei diesen Projekten ein richtig solides Asset-Management wünschen, nach allen Regeln der Kunst, aber dann halt auch mit Krypto und mit Aktien und mit allem drum und dran. Also müssten eigentlich die Treasuries nicht die Lead-Customer sein, die letztendlich bei euch anfragen und sagen, okay, für ein holistisches Asset-Management ist alles drin, der Ether-Token, der DeFi-Token und eben Apple und die Microsoft-Aktie. Ist das so?
Also 100%, das müsste so sein. Und ich sage das ganz vorsichtig, dass wir reden hier natürlich über einen der kompliziertesten Umgebungen, wenn es um Qualifizierung der Counterparty geht.
Ja,
Also das heißt, ich wünschte mir auch, dass die Treasuries, die da draußen von den Protokollen betrieben werden, natürlich auch, also ganz quasi hemdsärmlich, aber intelligent mit ihren Treasuries umgehen, dass sie nicht nur zocken und im Bull Market alle extrem reich sind und dann im Bear Market alle extrem arm sind, sondern irgendwo der Mittelweg auch existiert.
Und das ist nicht der Fall. Sind es möglicherweise auch viele junge Leute, die vielleicht die 40 Jahre Asset Management oder die 20 Jahre Asset Management mit all den Erfahrungen, Risikopositionen, Hedging und so weiter noch nicht so gemacht haben?
Das kann man so sagen. Ich glaube, dass ich wurde mal gefragt, was der größte Benefit von DeFi, den sehe ich übrigens darin, dass wir, glaube ich, das, was wir in der Schule und in der Universität hier in Deutschland und anderswo theoretisch lernen, über Risikomanagement, dass wir das hier in der Praxis haben durchführen können. Das heißt, wenn irgendjemand mal mit Leverage Account schon mal gerackt wurde, dann ist das ein ziemlich schmerzhaftes Learning. Und das ist besser, als wenn ich es theoretisch irgendwo habe. Das heißt, wenn ich die Konsequenzen meines eigenen Handels, meines eigenen Risikoeinschätzungen einfach mal tragen muss, dann ist das schmerzhaft, aber es ist ein sehr hilfreicher Prozess. Und ich glaube, dass, wie du sagst, ich glaube, dass viele da draußen sehr intelligent unterwegs sind, aber natürlich die Historie nicht haben. Ein Asset-Liability-Matching, wie man so schön sagt, aus der Industrie hat, wo man sagt, okay, was ist denn meine Liability als Protokoll, zukünftig sustainable zu sein? Und wie will ich das denn dann matchen mit den Assets? Und da kommt es immer darauf an, dass ich eben diese Laufzeiten-Kongruenz habe, dass ich die das im Auge behalten muss, dass es eben nicht darum geht, nur mal eben so alles auf Rot zu setzen und dann fünfmal so viel zu haben, wenn das funktioniert, sondern vielleicht muss ich damit auch klarkommen, dass im Bull Market ich nicht irgendwie ein 5x mache, aber vielleicht über 30%, 50%, 60% mein Asset-Basis vergrößere, aber dadurch natürlich eine solidere Downside Protection habe, wenn es dann seitwärts oder down geht.
Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage, gell? Also wer bietet die Leistung in Zukunft an eines stetigen Vermögenszuwachses? Ja, bin ich das als Individuum und entscheide das selber mit meinem Smartphone, weißt du, ein bisschen Bitcoin hier, ein bisschen Aktien dort, ETF und so weiter. Das heißt, bin ich das in der Zukunft selber, der das am Ende zu Ende selber macht? Oder beauftrage ich jemanden, der das an meiner Stadt macht? Das könnte eine Treasury sein oder eine DAO oder halt klassischerweise ein Investment Fund. Was glaubst du, wer das macht in Zukunft?
Also ich glaube, es wird eine ganze Breite an Akteuren geben, die das machen werden. Also ich möchte glauben, dass es Smart Contracts geben wird, die dann entsprechend irgendwelche Konfigurationsparameter von mir das für mich machen kann und die nur auch für mich in Self-Custody so funktionieren. Ja, das ist natürlich eine weite Reise dahin. Also dieser Automatisierungsgrad ist ja fast so ein Robo-Advising, sozusagen, was dann tatsächlich auch mit allen Trust-Elementen auf der Blockchain auch solide abgebildet wird, nicht? Der Weg dorthin wird ein bisschen anderer sein. Also wir werden natürlich die Situation haben, dass es dann Banken gibt, die dann eine solche Service-Dienstleistung machen, entweder durch intelligente Systeme oder eben durch Asset-Manager, die dann auch ihren Input geben, aber die natürlich dadurch, dass das auf der Blockchain als programmierbare Elemente, die Assets existieren, eine viel reaktionsfähiger sind, auch tatsächlich auf meine Bedürfnisse oder meine Risiko-Inputs oder meine Präferenzen eben eingehen zu können. Ja, also die Rolle der Bank ändert sich da. Die Bank ist dann nicht mehr so, dass sie ein Stack an vertikalen Finanzinstrumenten erstellt und mir wird das angeboten und dann ist es ungefähr so friss oder stirb, sondern ich werde viel individueller tatsächlich die Präferenzen definieren können, um dann die Leistung dort abrufen zu können. Aber der nächste Schritt ist so natürlich dann, warum brauche ich eine Bank an der Stelle? Weil das kostet mich viel Geld, viele Fees. Ich muss dann teilweise die Gebäude bezahlen, in der die Bank auch zu Hause ist und die Datenrechenzentren etc. Warum kann das nicht ein Philipp Sandner machen, der als Portfolio-Manager die Erfahrung hat, aber das durch intelligente Smart-Contract-Programming vielleicht mit teilweise einer manuellen Überprüfung das sozusagen in einem Hybrid macht?
Ja, also du, das ist eine tolle Frage, aber ich habe halt keinen Trust, weißt du, ich habe keinen Trust. Also sowas wie Union Investment, DWS in Deutschland oder halt anderswo, Elwood in UK und so weiter oder auch BlackRock, ja, die haben halt den Trust. Deswegen, das ist ja nicht der individuelle Asset Manager dort, sondern das ist das Trust-Label. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ein Smart Contract, Open Source Code, diese Art des Trusts ersetzen kann.
Ja, und ich bin ganz bei dir. Und ich glaube, deswegen werden die Banken und die es verstehen, werden eine ziemlich rosige Zukunft haben, wenn sie verstehen, dass sie ihre Rolle ein bisschen wandeln, dass es tatsächlich diese Individualbetreuung ist, diese Infrastrukturkomponente und weniger so mal eine Aggregations- und eine Mittelsmannsfunktion einnimmt. Ne? Aber ich glaube schon, dass man auch gerade in diesem Hybrid, man kann natürlich auch lizenzierte Entities oder Individuen haben, die nicht die volle Hoheit haben über die Mittel, die dann in so einem Smart Contract gehandelt werden, sondern die einfach reine Trading-Signale abgeben. Und der Smart Contract ist derjenige, der aber die Custody über die Assets hat und das Trading am Ende ausführt. Also ich will nicht ausschließen, dass es dann auch tatsächlich trustless Infrastruktur gibt, die es möglich macht, einen intelligenten Weg zu haben, Trading-Signale von Individuen mit einzufügen, um dann die Ausführung dann aber so zu machen, dass ich dann nicht Angst haben muss, dass der plötzlich nach Brasilien ausreist und dann meine Fees oder meine ganzen Assets weg sind.
Ja. Richtig, sehr gut. Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Also wir sind ja momentan vielleicht, wenn wir hoffen dürfen, am Ende des Kryptowinters so ein bisschen, gell? Wie glaubst du, wie gehen die nächsten Monate und insbesondere Jahre voran? Also brummt der Laden wieder, gerade in diesem Bereich des Asset-Managements, den du vertrittst? Oder gibt es die Rolle rückwärts, dass quasi mit der neuen MiCA 2, MiCA 3, MiCA 4, die da irgendwann kommen mag, dann eben genau solche Sachen vielleicht ganz besonders beäugt werden seitens des Regulators? Also was wäre so deine Vision für deinen Bereich Asset-Management auf Blockchain-Basis mit Stocks und Real Assets und so weiter und so fort für die nächsten 1-2 Jahre?
Also vielleicht reden wir erstmal Meta über den Gesamtmarkt. Also ich glaube, wir haben ja auch gerade gestern wieder einen spannenden Tag gehabt, wo ja der Case von Ripple gegen die SEC in Anführungsstrichen gewonnen wurde. Ich sage das so ein bisschen kryptisch, weil auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Gewinn. Auf den ersten Blick ist es so, dass tatsächlich auch da ein Gewinn für die Industrie passiert ist. Ich glaube, was wir jetzt erstmal noch sehen müssen, ist tatsächlich, wie die Nuancen dahinter ist. Und der Grund, warum das eine Rolle spielt für den Gesamtmarkt, ist, dass wir natürlich hier sehr, immer noch sehr abhängig sind als Gesamtmarkt von dem amerikanischen Markt, von dem amerikanischen Konsumenten, von den Innovationen, die alle amerikanischen Unternehmen natürlich in den Markt reingebracht haben. Und der amerikanische Regulator, die SEC allen voran, natürlich hier ganz, ganz viel Sand ins Getriebe reingeschmissen hat schon. Und die Frage ist, wie das vorwärtsgerichtet weitergehen kann. Und ich bin noch nicht ganz dabei zu sagen, dass jetzt der Krieg der Kryptoindustrie gegen die SEC jetzt mit diesem einen Sieg irgendwie gewonnen ist. Sondern da gibt es ganz, ganz viele Nuancen darunter liegend, die vielleicht unterschwellig noch nicht ganz verstanden sind, die es möglicherweise noch sehr viel komplizierter machen und wir einfach mit der Realität leben müssen, dass die amerikanischen Regulatoren so eine Rolle rückwärts machen und ich ganz reell von Freunden aus der Industrie aus Amerika eben tagtäglich zu hören bekomme, dass sie ihr Geschäft, wie sie es bisher betrieben haben in Amerika, dort nicht weiter betreiben können und ein Exit-Szenario aus dem Markt eben schon exekutieren. Also das ist noch nicht mehr Theorie, das ist Praxis, ja. Und gleichzeitig wir aber mit der MiCA allen voran, aber auch Dingen, die in England passieren und Dingen, die in Dubai und andernorts passieren, sehen wir auch, dass so eine regulatorische Regionalisierung passiert. Ja, also vorwärtsgerichtet wird es extrem schwierig sein, eine Exchange aus Dubai heraus zu betreiben und überhaupt gar keinen regulatorischen Foothold in Europa zu haben. Das heißt, wir müssen mit der komplizierteren Welt leben, dass wir ähnlich wie Banken, dass wir als Kryptoanbieter einfach entscheiden müssen, welche Konten wir bedienen und nach welchen Standards wir das dann bedienen, weil es einfach sehr viel schwieriger sein wird, Kunden zu erreichen, die außerhalb von diesen Standards eben sozusagen agieren können. Ja,
ja, also das ist auch die Vision, die ich so ein bisschen habe. Du hast sehr wohl die Peer-to-Peer-Welt, wo du als Inkognito zwar deine Steuern bezahlst, aber ansonsten investierst du, wo du magst. Ja, niemand weiß, wo du bist und wer du bist. Aber gut, wenn man das Finanzamt wird dich dann früher oder später über die Entry-Punkte doch finden. Also das ist quasi so der Peer-to-Peer-Investor, den ich so sehe. Und unabhängig davon gibt es aber dann auch die Leute, die sich mit dem Thema nicht so sehr beschäftigen wollen. Und die boarden sich dann bei der Börse Stuttgart an oder anderswo. Und die haben ein ganz, ganz, ganz anderes Handelsverhalten als der Peer-to-Peer-Investor. Die wollen einfach so ein bisschen in den Kryptobereich reinschauen. Und vielleicht wird dann aus dem einen mal der andere Typ. Aber diese zwei Pole, glaube ich, wird es geben. Der bequeme Typ, der bei der Börse Stuttgart bisschen 5.000 Euro in Krypto hat und einfach vor sich hin zockt oder hottelt, je nachdem. Und dann halt der Hardcore-Krypto-Nutzer, der Peer-to-Peer alles ausreizt, was geht von DeFi und NFT und Staking und was es alles gibt.
Ja. Macht das Sinn? Es macht total Sinn. Nur es wird immer so verteufelt, dass die eine Welt mit der anderen Welt nicht zusammen funktionieren kann. Ich glaube, das ist ein Symptom auch, dass unsere Industrie erwachsener wird, dass wir uns diesen Komplexitäten aussetzen. Und dadurch natürlich auch eine Glaubwürdigkeit auch zurückgewinnen, die wir auch als Industrie in den letzten Jahren verloren haben und immer wieder neu verloren haben. Ja, also alleine was im letzten Jahr mit Celsius und mit Luna und mit Three Arrows und FTX passiert ist, das sind einfach Dinge, die sind, also ich sage immer, Betrug ist technologieagnostisch, ja. Aber wir haben es aber auch als Industrie diesen Playern sehr einfach gemacht, mit riesengroßen Volumina einfach willkürlich agieren zu können. Und ich glaube, dass wenn wir tatsächlich es erreichen wollen, dass wir diese Technologie und die damit verbundenen Konstrukte, also Assets, also Crypto-Assets, als auch echte Assets, als auch irgendwie andere Derivatprodukte, irgendwie, wenn wir das tatsächlich in die breite Masse reintreiben wollen, dann kann ich es nicht auf die komplizierte Art und Weise machen, wie du und ich als irgendwelche OGs damit umgegangen sind, sondern das muss vereinfachter passieren. Das heißt, wenn wir tatsächlich das Volumen haben wollen als Industrie und die Bedeutsamkeit als Industrie, die wir uns selber zuschreiben, dann ist das der Weg, der einfach unausweichlich ist. Wir müssen uns dem stellen. Ja, das heißt, ich glaube, zukünftig gesehen, also Krypto wird weiterleben, es wird auch sehr viel weiter wachsen, aber es wird natürlich dann auch leicht von anderen Organisationen betrieben werden, als es vorher war.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und in Summe bin ich recht optimistisch, was die nächste Zeit angeht. Man weiß halt immer nicht, was da für weitere Sand ins Getriebe gestreut wird. Das war ja immer so, gell? Man dachte, es geht gut voran und dann kam schon wieder neues Sand ins Getriebe. Sei es eben dann mit FTX oder sei es mit anderen oder sei es der Regulator oder die SEC oder sei es Elon Musk, der seine Bitcoins verkauft oder also gibt es ja alle möglichen Varianten, gell? Insofern bleibt es wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Aber wenn man mal einen Strich drunter macht, bin ich schon sehr, sehr, sehr optimistisch, was die Zukunft angeht und die Adoption ist ja auch unterwegs.
Ja. Und dann nochmal, um die Frage von dir vorhin nochmal zu beantworten. Ich glaube, da ist, wenn wir speziell jetzt auf dieses ganze Thema eingehen, Tokenisierung, was nicht unbedingt ein Krypto-Thema ist, also es ist nicht ein Thema, was sozusagen mit Krypto-Assets zu tun hat, sondern hier geht es rein darum, wie können wir das, was wir als Innovation und Learnings aus dem DeFi-Umfeld gelernt haben und kreiert haben und diese ganze Kreativität, wie können wir das möglicherweise anwenden auf Finanzkonstrukte im weitesten Sinne? Und dadurch vielleicht völlig neue Ebenen der Finanzprodukte erstellen. Und ich glaube, da haben wir jetzt die zarten Pflänzchen einer soliden Basis in Europa, die wir sehen. England, das hast du vielleicht auch mitgekriegt, da war ja sozusagen letzte Woche eine sehr, sehr signifikante Innovation, die passiert ist, wo die Law Commission, also im Common Law wird ja sozusagen normalerweise mit Case Law entschieden und da hat die Law Commission, die einen sehr signifikanten Einfluss hat auf die Richter, hat eben das erste Mal so das Thema digitale Assets und die Eigentum des digitalen Assets irgendwie definiert und damit verbundene Basis geschaffen, um möglicherweise belastbare Rechtskräftigkeit von Eigentum eines Kryptoassets eben zu erstellen. Und das hat jetzt weniger einen Einfluss auf Bitcoin oder wie besitze ich Bitcoin, sondern mehr, wenn ich zum Beispiel Frachtpapiere am Hafen von Rotterdam digitalisiere, dann können die damit rechtskräftig fungieren, dann können sie beliehen werden, dann können sie finanziert werden, dann können sie, also das bekommt dann eine ganz andere Qualität, weil am Ende des Tages das englische und das welsche Recht ist halt bedeutsam für internationale Trade. Und wenn wir das mal weiterspinnen, dann entsteht wahnsinnig spannende Konstrukte daraus, die wirklich eine völlige Revolution auch von Trade Finance zulassen können, die es natürlich dann im Folge dessen auch völlig neue Konstrukte an Finanzkonstrukten zulassen, die nichts mehr mit Banking zu tun haben, sondern wirklich mit Effizienz zu tun haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass das nochmal eine andere, ganz andere Ebene dazu bringt, die sozusagen einen Boom in den Markt reinbringen, der vorher gar nicht möglich war.
So sehe ich es auch. Ich glaube, Philipp, das war ein wunderbares Schlusswort. Das war sehr interessant, mal in das Asset Management der Zukunft reinzuschauen. Und damit möchte ich dir ganz herzlich danken für das Interview und wünsche dir und allen Leuten da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, Philipp. Danke.